Ungeschnitten echt, der Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur Folge mit dem lieben Manu. Ich begrüße dich, mein Lieber.
Hallo, ihr Lieben.
Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was mit dir passiert ist 2022. Es gab einen großen Aufschrei in der Frankfurter queeren Szene. Und damit alle wissen, worüber ich überhaupt spreche, kannst du uns mitnehmen in die Nacht, in der der Angriff passiert ist und was da überhaupt passiert ist, mein Lieber?
Also um es mal kurz zusammenzufassen, es war ein Abend wie viele andere auch. Samstags, man ist in eine Bar gegangen, hat ein bisschen was getrunken, hat sich was angelacht, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Und ist dann die Tür raus. Nachdem dann letzte Runde war, sind wir die Tür raus, sind dann die Straße lang gelaufen. Da war die Überlegung, wo wer hingeht. Er wollte nochmal woanders hin, ich wollte nach Hause. Und dann haben wir da noch so geredet, kurz, und standen so nebeneinander. Und dann kam von hinten jemand gelaufen, dem wohl offensichtlich der Gehsteig nicht breit genug war, und hat ihm im Vorbeigehen einen ordentlichen Schlag in die Seite gegeben, dass der quasi in meine Richtung gefallen ist. Ich habe ihn dann aufgefangen, dass er nicht umfällt. Und ja, in dem Moment, was in mir vorging, ich habe dann wirklich, waren Sekunden, habe ich überlegt, okay, wir kennen alle queere Gewalt irgendwo und man kann sich ja nie vorstellen, mal in so einer Situation zu sein. Und in dieser Situation habe ich wirklich nur gedacht, da wirklich Klick gemacht, ich habe wirklich nur gedacht, wenn ich das jetzt toleriere und nichts sage und das schweigend hinnehme, was ist dann der nächste Step davon? Okay. Daraufhin habe ich also hinterhergerufen, was der Scheiß solle. Mehr oder weniger, woraufhin sich derjenige umgedreht hat und meinte dann, hey, wollt ihr Schuchtel jetzt mit mir eine Diskussion anfangen und so. Und dann gab es ein ganz, ganz, ganz kurzes Wortgefecht. Und dann hat der Kollege, mit dem ich unterwegs war, hat dann laut die Polizei gerufen, die glücklicherweise gerade ganz in der Nähe war. Das war da quasi beim ukrainischen Konsulat, ist das passiert, an der Ecke. Und die haben uns dann gehört, kamen auch schon in unsere Richtung gerannt und ich habe sie gerade so aus dem Augenwinkel gesehen und guckt dann quasi in diese Richtung. Und in dem Moment, ohne dass ich es gesehen habe, holt er aus und schlägt mich mit einem Schlag K.O. Ich war dann später auf den Überwachungsvideos. Ich war knapp 14,5 Minuten bewusstlos, bis der Krankenwagen kam. Ja, also, und das war auch gleichzeitig auch etwas, wo bis heute auch Streitthema ist, weil, ja, nachdem das passiert war, der Krankenwagen hat mich dann eingeladen, die Polizei ist dem quasi direkt hinterher, hat ihn verfolgt, haben ihn dann tatsächlich sogar auch noch gekriegt, gibt dann sogar noch ein Verhaftungsvideo mit einem Bodycam von einem Polizisten. Und hat auch immer noch Randale gemacht, also hat er nicht ruhig gehalten. Er war allerdings nicht sehr stark alkoholisiert, dass man sagen könnte, okay, der war einfach besoffen oder hatte irgendwas genommen, nichts dergleichen. Also der war bei klarem Verstand. Und ist an sich schon krass genug, ist, wenn man eigentlich so darüber nachdenkt. Und ja, wie gesagt, ich wurde dann ins Krankenhaus gebracht, zugenäht und dann nach Hause geschickt. Ja, mein Kumpel durfte damals nicht mitkommen, weil das war ja auch noch zu Corona-Zeiten. Das heißt, ich musste das alles alleine durchstehen und habe dann da im Krankenhaus auf der Pritsche gelegen ein paar Stunden. Es war nicht viel los in der Notaufnahme, aber wohl offensichtlich genug, dass man sich nicht um mich kümmern konnte. Ich lag da irgendwie 5 Stunden oder so. Dann war es irgendwie schon, die Sonne war schon aufgegangen, es war irgendwie 9 Uhr morgens. Und dann kam erst eine Ärztin, die mich dann zugenäht hatte. Und man muss sich das vorstellen, ich lag da im Tanktop, hatte immer noch den Schweiß, den Alkoholgeruch, leicht alkoholisiert, hatte ich immer noch alles an mir haften, ja. Mm. Also du fühlst dich auch echt ekelhaft, du willst eigentlich duschen nach so einem Abend. Bis sie dann kam, dann hat die mich da zugenäht und ja, dann ging es noch weiter, ja.
Du sagst zugenäht?
Ja.
Wir müssen ja mal ganz deutlich darüber sprechen, das war ja nicht nur ein, hey, er hat mal dafür gesorgt, dass du Knockout war es für ein paar Minuten, sondern die Zeit danach war ja für dich wirklich nicht schön. Ich meine, ich durfte es hin und wieder mal in deiner Story begleiten und auch in den Medien auf jeden Fall. Du könntest ja wirklich sagen, er hat ja wirklich das Gesicht zertrümmert.
Mehr oder weniger, ja. Also die Diagnose danach war ich, wie gesagt, nachdem die mich zugenäht hatten, habe ich trotzdem so ein ganz komisches Gefühl gehabt. Hab ich dann zur Ärztin gesagt, Kiefer fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann wollten sie eine Röntgenaufnahme machen, ging aber nicht, weil ich den Kopf nicht so weit senken konnte. Da mussten sie ein CT machen. Und dann stellte sich halt raus, dass der Kiefer halt gebrochen war. Also es war nicht nur eine große offene Fleischwunde, wo wirklich ein Stück Fleisch gefehlt hat, es gibt auch Bilder davon, sondern wirklich der Kiefer war komplett durchgebrochen und war aber Gott sei Dank aufgrund der Muskulatur nicht großartig verrutscht. Und dann hieß es im Krankenhaus, ja, das können wir hier so nicht behandeln, da müssen Sie in die Uniklinik, da muss das dann gemacht werden. Ich so, ja, wie jetzt? Und wie komme ich da hin? Ja, mit der Bahn oder
Okay.
mit dem Bus. Also 28, 30 Grad mit Maske, gebrochener Kiefer in einem eng zusammengepferchten Bus. Wenn dir da einer gegen den Kiefer kommt, vorbei. So sollte ich dann dahin. Ja, mein Dad war so lieb und hat mich gefahren. Und dann haben die mir Schrauben in den Kiefer reingedreht zwischen die Zähne. Das war auch krass. Ich kam da an, wurde dann angenommen und hieß es hier, passen Sie auf, wir haben drei Möglichkeiten. Erstens, wir machen gar nichts, dann unterschreiben Sie uns das, Haftungsausschuss. Zweitens, wir behandeln es konventionell, also Sie kriegen Stahlschrauben in den Mund, das Ganze wird dann mit Gummibändern fixiert, dass der Kiefer geschlossen bleibt. Sie dürfen dann 6 Wochen nicht reden, nicht arbeiten, keine feste Nahrung zu sich nehmen. Oder es ist so schlimm verrutscht, dass wir, da muss dann nochmal der Oberarzt gucken, dass wir Sie tatsächlich operieren müssen und müssen Stahlplatten einbauen und so. Zu Letzterem kam es Gott sei Dank nicht, also die konventionelle Behandlung hatte dann gereicht. Und schießt dann so durch den Kopf. Also du bist erstmal noch traumatisiert und hast teilweise so Restalkohol im Blut und bist dann da und kriegst dann gesagt, so, und sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Du bist da allein. Also komplett. Dir hilft da keiner, dich hat keiner in der Hand. Und stehst immer noch unter Schock, mehr oder weniger. Und dann war ich noch intelligent genug, um zu fragen, okay, wie sieht's denn aus? Was kann denn da so passieren? Und da kam dann die Antwort, ja. Also im schlimmsten Fall treffen wir eine Zahnwurzel, dann stirbt er ab und dann verlieren sie den Zahn. Okay. Wie oft passiert das ja? Das ist letztes Jahr zweimal vorgekommen. Von 64 OPs. So. Ist jetzt nicht geilste Schnitt, aber ist okay. Und dann habe ich das machen lassen und Gott sei Dank ohne Folgen. Ja, durfte 6 Wochen nicht arbeiten. Und das ist lustigerweise genau in der Woche passiert, als ich zu Hause ausgezogen bin.
Super,
Das
das
heißt,
war ein totaler,
ja.
das war ja ein super Geschenk zum
Absolut,
Auszug.
absolut perfektes Timing. Also ich hatte keine Rücklagen mehr. Ich musste zwangsläufig arbeiten gehen als Selbstständiger. Das heißt, eigentlich war ich 6 Wochen krankgeschrieben, musste aber nach der dritten Woche wieder arbeiten, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte. Ja, abgesehen davon, dass die Behandlungskosten auch nicht ohne sind, tatsächlich. Ja, und später kam ja dann Jahre später, über ein Jahr später kam es zur Gerichtsverhandlung und so. Und letztlich, die Wunde ist ja keine Kleinigkeit gewesen, hast ja auch selber gesagt, ist wirklich nicht wenig gewesen. Und am Ende vor Gericht hieß es, okay, das hätte er mit nackter Faust so gemacht. Ich habe aber mit erfahrenen Boxern gesprochen, die sich auch damit auskennen und habe denen die Bilder gezeigt und die sagen, mit der nackten Faust kriegst du das gar nicht hin. Da hättest du einen kleinen Schlitzer gehabt. Da hat ja ein richtiges Stück Fleisch gefehlt, plus der Kiefer ist komplett durch. Der muss irgendeinen harten Gegenstand gehabt haben. Es geht ohne gar nicht. Blöd ist halt, dass auf den Überwachungsaufnahmen von den vor Ort, von den Überwachungskameras, konnte die Polizei nichts sehen. Und später bei der Festnahme konnten sie es auch nicht nachweisen. Wahrscheinlich war es irgendein Gegenstand, den er beim Wegrennen schnell ins Gebüsch geschmissen hat, keine Ahnung. Und da er den in diesem Moment nicht hatte, kann man ihm das nicht nachweisen. So wäre das nämlich der Fall gewesen. Wäre das eine illegale Waffe, wäre versuchter Totschlag, dann wäre er vor Oberlandesgericht gelandet und wäre direkt im Knast gelandet. War nicht der Fall, deswegen war es nur das Amtsgericht. Ja.
Oh Mann, du sagst das so salopp mit was passiert ist. Ich meine, du mittlerweile sagst du es ja auch mit so einem kleinen, ich würde nicht sagen Lächeln, aber du sagst es lockerer.
Ja.
Wie hat sich denn dein Alltag verändert? Weil ich kann mir gut vorstellen, also ich, wenn ich Gewalt erfahre oder wenn ich Diskriminierung erfahre, das geht an mir nicht spurlos vorbei. Das nimmt mich natürlich irgendwo irgendwie mit. Und jetzt ist es bei dir ja nochmal doppelt so hart. Das war ja hier für uns in Hessen, in Frankfurt. Du warst Top-Thema in dieser Woche. ungewollt.
Ja, ungewollt tatsächlich.
wie hat sich dein Leben verändert? Wie hat sich ab diesem Moment dein Leben verändert? Gerade das Thema queere Szene. Wir hatten eben mal kurz mal darüber
Ja.
gesprochen, bevor das Mikro an war, CSD und queere Szene.
Ja.
Wie ist denn das?
Also grundsätzlich erstmal, wenn sowas passiert, stehst du, wie gesagt, erstmal unter Schock. Es dauert auch eine Weile, bis es weggeht. Du würdest dich am liebsten zu Hause einsperren und unter der, deiner Bettdecke verkriechen und da nie wieder rauskommen. So fühlt sich das an. Du hast Angst vor allem. Wirklich vor allem erstmal. Mit der Zeit geht das weg. Stück für Stück. Bei vielen Leuten kann das auch ein echt böses Traumata auslösen. Da hatte ich echt Glück, weil ich zum Beispiel habe mir da den Schluss gefasst, okay, pass mal auf, ihr den Fallschirm verprügelt. Euch mache ich fertig. Und bin dann am direkt nächsten Tag, möglichst war mir klar, alles klar, ich muss jetzt an die Öffentlichkeit, ich muss an die Politiker, hier muss was passieren. Sowas darf nicht nochmal passieren. Und ansonsten danach dann die Wochen, nachdem ich dann wieder auch genesen war, das hat ja schon ein bisschen länger gedauert, bis das Ganze wieder richtig komplett stabil ist, dauert ja 6 Monate, bin ich dann auch wieder ganz normal tatsächlich in die Szene gegangen, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, soll ich jetzt von der Angst mein Leben bestimmen lassen? Und da sage ich ganz eindeutig nein. Also ich werde nicht vor diesen Leuten einbrechen und mich zurückziehen. Ich lasse mich nicht unterkriegen, auf keinen Fall. Und deswegen gehe ich auf, seitdem auch auf jeden CSD, den ich mitnehmen kann. Und ich gehe ja auch immer noch fast jedes Wochenende aus, auch in Frankfurt, auch dort in der Szene, wo das passiert ist. Ich muss zugeben, am Anfang war es schwer, wenn man an der Stelle da vorbeiläuft. Das ist keine Kleinigkeit. Es wird dann mit der Zeit wurde es leichter, zumindest für mich. Der Kollege, der dabei war, der war ja die ganze Zeit geistig anwesend. Der wurde ja nicht geschlagen direkt. Und aber der beispielsweise ist davon dermaßen traumatisiert, der ist komplett fertig. Also den hat es so hart getroffen, der hat es komplett aus der Bahn geworfen. Dagegen war ich ein Witz gefühlt. Okay. Also der war wirklich die Kategorie, okay, da kamen dann längere Probleme mit dazu. Ja, auch wenn er keine körperliche Gewalt sozusagen direkt erfahren hat, aber das hat ihn sehr, 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 sehr stark unter Schock gesetzt. Und das ist schon krass, sowas mit anzusehen. Also das wünscht man eigentlich niemandem, sowas.
Absolut nicht. Ich meine, es ist ja auch trotzdem eine Sache, okay, er hat gesehen, wie da jemand massivst, also ne, ja, da eingeschlagen bekommt. Wenn du gerade über Menschen oder Institutionen sprichst, gab es denn für dich Menschen, Institutionen, die dir wirklich besonders geholfen haben und aber auch die mehr hätten tun können, wo du ein bisschen enttäuscht von bist. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall erwähnenswert?
Also ich habe, nachdem das passiert war, habe ich natürlich erstmal auf Instagram erstmal auch erklärt, was war da los. Eine kurze Story dazu gemacht und es hat tatsächlich nicht lange gedauert. Da wurde mein Insta-Kanal mehr oder weniger von Nachrichten überflutet, was ja auch irgendwo normal ist. Und bin da durch Zufall auf eine alte Freundin gestoßen, die Christy Moon, die Drag Queen, falls sie dir was sagt. Ist eine der ersten Drag Queens, die ich übrigens kennengelernt habe, damals, als ich frisch in die Szene gegangen bin, als ich 18 war. Und die hat zu dem Zeitpunkt auch immer noch eine Show, die heißt Christians Plauderstunde. Und dann hat sie mich gefragt, hier, ich gehe am Donnerstag online, ey, willst du dabei sein? Quasi direkte, sie war so die Erste, die das interviewt und aufgenommen hat. Und hat mich dann da quasi wirklich mehr oder weniger an die Hand genommen und dann habe ich das quasi im Bett sitzend von zu Hause aus mit dem Handy Face da reingemacht über Handy. Und durch Zufall hatte das Aktivistin, die Annette Kühn, hat das durch Zufall mitbekommen, die das geguckt hat und meldete sich danach bei mir. Und danach ging es richtig los. Danach sind wir ins Frankfurter Stadtparlament. Wir sind in den Diversitätsausschuss gegangen, keine Woche später. Wir waren im Haupt- und Finanzausschuss und wir waren im Sicherheitsausschuss. Und weil ich war auch ein Stück weit wütend und wollte dem auch ein bisschen Luft verschaffen, weil, wie ich erfahren hatte, war zu diesem Zeitpunkt in der Szene derartige Gewaltprobleme schon bekannt. Also vor allem jetzt, dass es seit Corona immer mehr wurde. Und es wurden bereits Anträge gestellt, dass man dort mehr Sicherheit braucht. Und das wurde über Monate geschoben wohl. Und wie gesagt, ich bin dann in die Parlamente da rein und habe mich da hingesetzt. Und kann man sich das vorstellen, es ist so ein Raum, der ist rechteckig, länglich. Ja. Vorne hast du so ein U, da sitzen die Politiker dann alle. Und am anderen Ende des Raums in so mehreren Reihen, wie in der Schule, sitzen quasi die Zuschauer. Jeder hat ein eigenes Mikrofon. So. Und dann war Bürgerfragestunde, da durfte man dann auch was sagen. Und ich durfte dann, habe mich dann angemeldet und sollte dann da aufs Knöpfchen drücken, eigentlich was sagen. Aber ich muss dir vorstellen, der Raum war sehr lang. Die haben mich fast nicht gesehen. So. Also anstatt das dann so zu machen, bin ich aufgestanden und bin nach vorne gelaufen und habe mich zwischen die Politiker gesetzt auf den freien Stuhl und habe zu denen gesagt, ich möchte, dass sie mir ins Gesicht sehen, wenn ich mit ihnen rede. Ich möchte, dass sie sehen, wie schwer es mir fällt, zu sprechen, weil ich hatte ja das Ganze Zeug im Mund, ja. Das war ja keine Woche später, dass sie sehen, was das zur Folge hatte, und dass sie in der Verantwortung sind. Wie kann es sein, dass seit Monaten Anträge dazu vorliegen und das immer noch nicht gemacht worden ist, obwohl hier mehr oder weniger Leib und Leben in Gefahr ist? Und die haben sich nicht mal getraut, mich anzugucken. Ich habe denen gesagt, wenn ich ihr Sohn wäre, dann würden sie hier nicht so aller Seelen ruhig sitzen. Also da würden sie auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Ja, und natürlich hat man dann das, was immer kommt, also, ja, wie eine Anteilnahme und das tut uns sehr leid, dass das passiert ist, etc. pp. Und dann habe ich auch eine weitere Mordmeldung gesagt, ja, danke, aber das macht das nicht ungeschehen. Also, und dann wurde, und das war das, was mich richtig, richtig sauer gemacht hat, egal in welchem Parlament ich war, egal in welchem Ausschuss ich gesessen habe, immer wieder wurde die Verantwortung von einem weggeschoben. Dafür sind wir nicht zuständig. Wir können hier nicht über die normale Polizei entscheiden. Und vielleicht denke ich mir dann, wenn sie nicht mal zuständig sind, wo ist denn das Problem, dann dem Antrag zu mehr Sicherheit zuzustimmen? Wo ist denn das Problem? So, weil es gab lustigerweise, wie sich später herausstellte, bereits seit langem einen Antrag der CDU zu diesem Thema, ausgerechnet von der CDU. Ja. So, die sagten, wir brauchen da mehr Licht, wir brauchen mehr Sicherheit, brauchen Kameras mehr oder weniger. Ja. Und das wurde dann geschoben, geschoben und geschoben, weil die ganze Opposition, also der Zusammenschluss aus allen anderen Parteien, unbedingt einen eigenen Antrag machen wollte. Und das hat aber gedauert. Und nach meinem Auftritt war das lustigerweise innerhalb von 2 Wochen erledigt. Weil auch unter anderem einmal waren natürlich die ganzen Vertreter von Zeitungen und Medien da. Und das hat natürlich eine ordentliche Welle
Ja,
geschlagen.
klar.
Ich weiß, es gibt einige, die das verfolgt haben, die können es inzwischen nicht mehr hören. Ich weiß, das geht, kann aber auch auf die Nerven gehen. Aber hier geht es mir nicht um Fame oder sowas. Ich habe mal geguckt, mein Instagram-Kanal hat vielleicht 3 Follower mehr in dieser Zeit gehabt. Also darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, das den Politikern so oft um die Ohren zu hauen, bis sie es umsetzen
Ja.
müssen und weil sie unter Zugzwang sind. Das habe ich auch bei jeder Sitzung gesagt. Bitte überlegen Sie, was Sie jetzt tun. Die Medien schauen Ihnen jetzt auf die Finger. Ich würde es mir überlegen. Und das hat halt dann zur Folge gehabt, dass auch nach kürzester Zeit was passiert ist, denn dann bei der beim Haupt- und Finanzausschuss war nämlich, während, also in diesem großen Hauptsaal, wo du oben auf dieser Tribüne die Zuschauer hast, als ich gesprochen habe und auf den Saal hinuntergeschaut habe, war lustigerweise, und das wusste ich nicht, der neue Polizeipräsident von Frankfurt anwesend zu dem Zeitpunkt, der das mitbekommen hat. Und ich durfte den später auch persönlich kennenlernen, ein echt toller Mann. Also wirklich, der gibt sich richtig Mühe, der reißt sich richtig den Hintern auf, auch gerade für uns. Und das hatte zur Folge, dass zu einem in kürzester Zeit eine Polizeiarmada dort stand, jedes Wochenende. Ja, über 2 Monate lang standen da 6, 7, 8 Polizeifahrzeuge. Und danach wurde es so eingeführt, dass jeden Samstag und Freitag nach dauerhaft ein Polizeiauto in der Mitte steht und in alle 4 Richtungen der Straßenzüge guckt, quasi bei dem Regenbogenkreisel. Weil du hast von dort aus halt Einsicht überall hin. Und das hatte schon mal für mehr Sichtbarkeit gesorgt und danach sind auch die Gewalttaten ein Stückchen zurückgegangen, tatsächlich, wie die Statistiken gezeigt hatten. Und da war ich dann schon sehr stolz, das habe ich hingekriegt, mehr oder weniger. Und wie gesagt, die Polizei hat sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die haben in kürzester Zeit eine Stabsstelle neu eingerichtet, nur für solche Fälle. Also da ist Druck da und die machen, die setzen um. Und das fand ich mega. Also ich war dann auch man wurde ja dann auch verhört quasi zur Vernehmung etc. pp. Und das lief echt alles absolut human ab. Also echt in Ordnung. Und da, ich wurde in jedem Falle, ich wurde immer ernst genommen. Ich wurde nie belächelt. Nichts dergleichen, wie man sich das so immer vorstellt. Ja, weil man hat ja auch irgendwo so ein Narrativ von der Polizei. Je nachdem, was man für ein Weltbild hat. Um Gottes Willen, jedem sein Weltbild, alles gut. Aber die waren da echt ein guter Ansprechpartner. Und ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe. Weil das, wie gesagt, hat die Politiker unter Zugzwang gesetzt. Und es hat auch die Medien aufmerksam gemacht. Und das hatte positive Folgen für uns. Und grundsätzlich ist es ja auch generell gut, wenn wir sehen, die Polizei ist bei uns in der Szene, passt so mehr oder weniger auf uns aus. Das stärkt ja auch irgendwo das Vertrauensverhältnis.
Das auf jeden Fall. Und man hat, also es gibt ja wirklich viele CSDs, nicht die Menschen, die es organisieren, sondern die Menschen, die daran teilnehmen, die sagen, warum ist die Polizei hier? Bitte nicht. Die nutzen ihre Gewalt aus. Wir haben ja eben kurz darüber gesprochen. Mir ist es ein unglaubliches Anliegen zu sagen, nee, Polizei, wir brauchen euch definitiv, weil ihr seid die Menschen, die uns im schlimmsten Fall beschützen, wie du es eben schon sagst, die auf uns so ein bisschen aufpassen. Und gleichzeitig wir sind zumindest schon mal einen Schritt weiter. Es gibt noch nicht viele hauptamtliche Menschen, die queer Ansprechpersonen sind bei der Polizei, aber es gibt sie zumindest schon. In jedem Bundesland und in jedem größeren Ort haben wir die zumindest, die immer für uns ein offenes Ohr haben. Ja. Und es ist super schön, dass der Polizeipräsident bei uns hier in Frankfurt dann zumindest schon mal tätig geworden ist. Jetzt ist ja die Sache, okay, wir haben jetzt 2025, schon ein paar Tage her. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Würdest du sagen, okay, du guckst irgendwo ein bisschen genauer hin oder hast du vielleicht auch noch mal ein paar Erinnerungen? Du hast jetzt vorhin gesagt, die ersten paar Tage, ein paar Wochen war das schwierig, an den Ort vorbeizugehen. Wie ist es heute?
Also Gott sei Dank, dreimal auf Holz klopfen, habe ich nie eine Therapie oder sowas gebraucht dafür. Aber man muss fairerweise sagen, wenn man nachts, also sprich immer dann, wenn es dunkel wird oder dunkel ist, durch die Szene läuft und du bist alleine, das fühlt sich nicht toll an. Da muss, und wenn es nur jemand anderes ist, der auf dem Heimweg ist, 5 Meter hinter dir, du hast das Bedürfnis wegzurennen. Also für dich ist jeder, den du dann nicht kennst, eine potenzielle Bedrohung sofort. Also man hat viel, viel feinere Antennen für sowas. Und verfällt viel schneller in so eine Abwehrsituation rein, ja. Was auch zu den jetzigen Zeiten auch irgendwo meistens gerechtfertigt ist, wenn man sich so anguckt, was gerade so in unserem Land los ist. Da weiß man nie. Will der gerade Hallo sagen oder will er dir ins Gesicht schlagen oder dich ausrauben oder so? Das weiß ja nie. Aber grundsätzlich ja, du hast immer wenn du alleine unterwegs bist in der Dunkelheit, immer eine Grundanspannung. Und die ist definitiv stärker als vorher. Ganz, ganz sicher.
Okay.
Auch auf der kurzen Strecke. Man guckt beispielsweise auch, wenn man einen Gehweg lang läuft, guckt man auf beiden Seiten, okay, welcher Gehweg von beiden ist mehr beleuchtet, gehe ich lieber auf den. Kommt mir eine Gruppe Jungs entgegen oder nicht? Oder was weiß ich, ein einzelner Fußgänger, dann wechselst du auch mal die Straßenseite. Einfach so, weil du schon dieses, oh Gott, es könnte ja, ne? Also das verändert einen schon. Das geht nicht spurlos an einem vorbei, in keinem Fall.
Hast du jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, okay, mit dem kann ich aber jederzeit offen und ehrlich darüber reden? Gibt es so Momente, wo du sagst, okay, irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, dann nochmal drüber zu sprechen, was da passiert ist?
Ja, also in der Family, das ist meine Mutter tatsächlich. Mit der kann ich über alles reden. Die war auch bei all diesen Auftritten und sind wir immer dabei. Die hat mich immer supportet. Auch bei der Gerichtsverhandlung. Meine beste Freundin auch, Joana. Grüße gehen raus, ich liebe dich. Ja, also die war eine sehr, sehr große emotionale Stütze auf jeden Fall. Mein Dad, wie Väter so sind, der war so nett und hat mir Pfeffergel gekauft. So eine ganze Steige. So nochmal für alle Fälle. Mit UV-Markierung, dass der nach 2 Wochen mit einer Schwarzlichtlampe den immer noch erkennst. Total genial eigentlich. Kostet nicht viel, kostet irgendwie nur 30 Euro so ein Ding. Also schon ganz cool. Für alle Fälle. So, und ich meine, wenn man mal nachts alleine unterwegs ist, hast du so ein Ding lieber einstecken. So, kannst du ja an der Tür, je nachdem, wo du hingehst, ja, in den Club oder so, kannst du ja an der Tür abgeben und dann auch wieder mitnehmen. Mhm. Ja, aber, und es gab sogar einen Moment, wo ich das gerne gehabt hätte, sage ich auch ehrlich. Es gab nämlich knapp 12 Monate, nachdem das passiert ist. Und das war sehr komisch. 10 Tage vor der Hauptverhandlung fing jemand mit mir oder hat versucht, mit mir einen Streit anzufangen.
Okay.
In der Szene, dort auch vor Ort. Der meinte, hier bist du nicht der und der. Und meinte, hier, wir wären irgendwie in einer Klasse gewesen oder so, obwohl ich den gar nicht kannte. Und fing da an, mich zu schubsen und meint so von wegen, warum lügst du mich an und so. Also man hat wirklich gemerkt, der will hier gerade einen Streit provozieren. Ich sag euch, hätte ich das Pfeffergel gehabt, ich hätte ihn so eiskalt in your face. Es stellte sich nämlich raus, der ist mit dem Typ befreundet gewesen.
Okay.
Also,
Ach ja,
wer
das kann man
weiß.
natürlich auch gut machen, ne?
Und ja, also, wer weiß. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein Einschüchterungsversuch. Hätte sein können, keine Ahnung. Fakt war aber, dass die Polizei danach entschlossen hat, alles klar, wir patrouillieren jetzt vor ihrem Haus und wenn die Gerichtsverhandlung ist, eskortieren wir sie dorthin. Wir gehen da auf Nummer sicher. Haben wir dann auch gemacht. Lustigerweise hielt er es nicht mal für nötig, zur Gerichtsverhandlung pünktlich zu erscheinen. Also, das war schon ein starkes Stück. Also, zur Gerichtsverhandlung, du als Beschuldigter und kommst noch 10 Minuten zu spät. Das schon, also, das musst du dich trauen.
Hast du tiefsten Respekt vor.
Ja, also, ja.
Du sagst das Gerichtsverhandlungen. Jetzt haben wir über das Thema Polizei gesprochen, die ja wirklich viel dafür getan haben und immer da sind eigentlich. Ja, das Thema Justiz. Was ist denn mit dem jungen Mann geworden, der da meinte, er müsse mal ja, auf dich einpreschen? Und was
Also,
hat Justiz dazu getan?
wie gesagt, man hat ihn ja an dem Tatabend noch festgenommen, beziehungsweise was heißt festgenommen? Das wäre ja schön gewesen. Man hat ihn quasi auf frischer Tat erwischt, Personalien aufgenommen und dann einen Platzverweis erteilt. Also man hat ihn tatsächlich auch wieder laufen lassen. Mich macht das schon sehr stutzig. Aber gut, das sind halt die Regeln in unserem Land. Ist ja auch irgendwo fair, unschuldig bis zum Schuldspruch. Alles klar, alles cool. Ja, wie gesagt, die Gerichtsverhandlung, nachdem die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen waren, die wirklich nur durch Glück die Videoaufnahmen hatten. Denn, und das ist zum Beispiel etwas, was leider aus irgendeinem Grund ein bisschen schiefgelaufen ist, der zuständige Ermittler beim Staatsschutz hat erst über eine Woche später diesen Fall auf den Tisch bekommen
Okay.
zur Ermittlung. Die DSGVO-Datenschutzverordnung sagt aber, du musst Videoaufnahmen nach 48 Stunden löschen. So, Problem Number One. Das Glück war, die haben die Aufnahmen aber trotzdem noch behalten, weil die das erst alle ein paar Monate oder so löschen. Ist auch egal. Es war Glück im Unglück. Und da wurde es tatsächlich sehr interessant. Wir haben die Datenaufnahmen beziehungsweise die Videoaufnahmen, die durfte ich ja vor der Gerichtsverhandlung gar nicht sehen, weil ich auch gleichzeitig als Zeuge fungierte. Der Fall war ganz eindeutig klar. Man hat sein Gesicht gesehen, man hat gesehen, was er gemacht hat, man hat uns gesehen. Also es ist schwarz auf weiß, also noch mehr Beweislast gibt's nicht. Also, ja. Und wir haben dann, als es dann zu der Verhandlung kam, wie gesagt, wurden dann alle erstmal befragt. Der saß mir dann quasi gegenüber, ich zum Anklagen und er der Angeklagte. Und das Lustige ist ja, man hat ja meistens keinen Anwalt für sowas. Und da zum Beispiel kam es mir sehr zugute, dass ich so viel Lärm in der Politik gemacht hatte, denn nachdem ich in der Sitzung der Haupt- und Vollversammlung war, Haupt- und Finanzausschuss war und dort gesprochen hatte, kam der Vorsitzende zu mir hoch auf die Tribüne. Hat mit mir kurz ein paar Worte gewechselt hier, Anteilnahme etc. pp. Ich würde Ihren Fall gerne übernehmen. Haben Sie einen Anwalt? Und dann wurde der Vorsitzende von der Haupt- und Finanzausschuss wurde mein Anwalt und hat das dann mit mir durchgemacht. Und wir haben dann natürlich Schmerzensgeld und Lohnausfall haben wir seinem Strafverteidiger geschrieben, hier übrigens, wir hätten gerne Schadensersatz dafür. Das musste ich einfordern. Dann haben wir ausgerechnet. Er hat dann auch noch Nachforschungen gestellt, also für einen gebrochenen Unterkiefer 10.000 Euro Schmerzensgeld und dann halt mein Lohnausfall. Das waren für die 3 Wochen, obwohl ich 6 Wochen krankgeschrieben war, aber ich musste ja noch 3 Wochen wieder arbeiten. Also waren wir sogar so freundlich und haben nur 3 Wochen
Ne?
Grundlage genommen. Jetzt ist es aber so, ein Selbstständiger hat andere Zahlen als ein Angestellter. Dementsprechend so roundabout 15.000 Euro, die da zusammenkamen. Und dann hieß es, nee, können wir nicht zahlen, etc. pp., weil Auszubildende, etc. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen Summe XY glatt, gib mir das und gut ist. Wenn du es auf einmal überweist, wenn du es monatlich zahlst, so und so viel. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, ich erlasse dir nochmal 800 Euro Abbes, dafür überweist es direkt. Dann hat irgendwie der Vater einen Kredit aufgenommen und hat das Geld habe ich dann direkt bekommen. Immerhin. Ganz ehrlich, ich würde das nicht nochmal machen. Selbst wenn man mir das Dreifache geben würde, würde ich das nicht eintauschen wollen. Also, zumindest was das angeht. Und ja, dann ganz wie gesagt zu der Gerichtsverhandlung tatsächlich. Und da wurde das zum Beispiel dann ausgelegt im Sinne von, er hat ja Schadensersatzzahlungen geleistet. Da wäre ich fast ausgerastet vor Gericht, da musste ich mich sehr zusammenreißen, weil das wurde so aufgefasst, als hätte der das freiwillig von seiner Seite aus gemacht. Hätte ich das nicht eingefordert, wäre da nie was passiert. So. Also so wurde das dann ausgelegt. Das war der Hammer. So, ja, wie gesagt, also an der Tat gab es nichts zu rütteln. Er hat die ganze Zeit über kein Wort gesagt in der Verhandlung. Kein Wort. Weil sein Anwalt ihm natürlich gesagt hat, halten Sie die Klappe. Wir werden alles gegen Sie verwenden, seien Sie still. Und dann gab es halt auch noch das Verhaftungsvideo etc. pp. Also die Aussage der Polizisten, der Fall war eigentlich relativ klar. Am Ende des Tages, er hat dann 4 Jahre Bewährung bekommen und eine Therapie bei der Männerhilfe heißt sie, glaube ich.
Ja.
Das heißt, da sind halt Psychologen, die sprechen halt mit ihm, bringen ihm bei, hämmern ihm sozusagen in den Schädel, du darfst andere Menschen nicht verletzen. Und so lange, bis die ihn für geheilt erklären. Vorher nicht. Weil, ja, das könnte man ja so tun, als ob, ne? So, das ist da natürlich ausgeschlossen. Und ansonsten muss man auch wissen, 4 Jahre Bewährung ist das Höchste, was geht. Ein Tag länger und er wäre im Knast. Also es war wirklich Haaresbreite. Und da zum Beispiel finde ich ein bisschen, wie erkläre ich das, sehr nachlässig vom Richter an der Stelle, weil 4 Jahre Bewährung ist natürlich so sehr hart und ist ein ordentlicher Schuss vor den Bug, zweifellos. Aber der Punkt ist einfach der, theoretisch hätte der mich umbringen können. Ich hätte nur blöd fallen müssen. Und damit öffne ich Tür und Tor für alle anderen. Das Schlimmste, man erwischt dich auf frischer Tat, alle Beweise liegen vor und das Schlimmste, was du erwarten kannst, ist Bewährung. Stell dir das mal vor. Und das ist schon, wo ich mir denke, so, eigentlich hätte man jetzt hier mal als Justiz sagen können, bis hierhin und nicht weiter. Wir tun jetzt ein Exempel statuieren, mehr oder weniger.
Man fühlt sich so ein bisschen auch alleine gelassen damit.
Ja.
Also man muss ja sagen, okay, hey, wenn es jetzt andere sehen, naja gut, ne, ich krieg 4 Jahre Bewährung, alles schön und gut. Schadensersatz, gut, das ist das eine, aber wenn ich doch eh nur Bewährung bekomme, dann mache ich halt 4 Jahre mal nichts oder lass mich nicht erwischen. Ja. Also so ein richtiger Warnschuss ist es halt auch nicht.
Und das ist aber der entscheidende Punkt. Man hat ja die Videoaufnahmen hat man dann in der Verhandlung vorgespielt. Und du konntest ganz genau sehen, wie er sich verhalten hat. Der hat nicht gewankt oder so im Sinne von zu betrunken. Und der hat nicht eine Sekunde gezögert. Der ist ganz straight gewesen. Also sprich, der wusste genau, was er da tut. Das war kein Ersttäter, kann man mir nicht erzählen. Und der Punkt ist, nur weil er noch nie dabei erwischt worden ist, heißt er noch lange nicht, dass er das noch nie getan hätte. Der hat das vielleicht so, wie der sich, also so wie der drauf war, hätte der hat das garantiert schon 2-3 Mal gemacht, ist noch nie erwischt worden. So, das ist der Gedanke, den ich dabei habe. Und nur weil er jetzt einmal erwischt worden ist, kriegt er einmal auf die Finger gehauen und das war's. Also,
genau, auf die Finger gehauen trifft es ganz gut, ne? Ja. Mit 4 Jahre Bewährung. Klar, wie gesagt, das ist auch schon nicht ohne 4 Jahre Bewährung. Ja. Da muss nur irgendwas Blödes dazwischen kommen. Aber so ein richtiger, also so richtig helfen, ist es ja in dem Moment auch nicht.
Nee.
Bist du, sagst es ja selbst von dir aus, du bist nicht still geworden, bist du lauter geworden seitdem? Stehst du noch mehr ein und tust du noch mehr dafür? Jetzt bist du ja zum Glück in den Ausschüssen bekannt.
Ja, tatsächlich bin ich dann seitdem auch wesentlich lauter. Ich bin auch so, wie erklärt man das, so ein bisschen in eine Kampfsprache verfallen, muss ich aufpassen, dass ich da nicht immer reinrutsche. Und das war so einer dieser ganz großen Beweggründe. Warum mache ich das überhaupt? Ja, mir ging es hier natürlich ein Stück weit um Gerechtigkeit, klar, ne? Man will ja auch irgendwo Genugtuung. Aber vor allem ging es mir eigentlich um alle anderen Leute aus der Szene und meine Freunde aus der Szene. Weil ich habe gesehen, was das mit mir gemacht hat. Und ich habe gesehen, was das mit dem anderen Kollegen gemacht hat, der mit mir dabei war. Allein psychisch. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was mit Menschen passiert, die nicht so gut damit umgehen können. Wenn ich mir jetzt angucke, so ein, keine Ahnung, 19-jähriger Twink, 60 Kilo, der wird jetzt von so einem der Schädel eingeschlagen, stell dir das mal vor. Der geht nie wieder vor die Tür, der ist geschockt für den Rest seines Lebens. So, und damit genau sowas niemals passiert oder möglichst nicht mehr passiert, gehe ich so auf die Barrikaden. Ich kann es wegstecken irgendwo. Ja. Ich bin jetzt auch kein Fliegengewicht, ja, fairerweise, aber Ich wollte mir das nicht ausmalen, wenn einer meiner zierlichen Freunde sowas treffen würde. Und genau für diese Menschen habe ich das gemacht. Genau für die Menschen tue ich das. Mir ging es niemals darum, irgendwie Bekanntheit zu bekommen oder was weiß ich, geldtechnisch oder irgendwie sowas. Das war mir ehrlich gesagt absolut scheißegal. Oder den Politikern, oh, dass die mich kennen und wissen, wer ich bin oder so, das interessiert mich nicht. Mir
Hast du ja nicht
ging's.
freiwillig was machen lassen.
Ja,
Also,
also, ja.
das hätte ja auch wirklich böse in die Hose gehen können und auch
Genau.
dich hätte es ja psychisch komplett aus der
Hätte
Bahn
es,
werfen können.
ja.
Deswegen, man macht sowas ja nicht, weil man sagt, ja, hey, ich krieg dadurch noch mehr Follower und noch
Genau,
mehr
du,
Geld.
da komm mal her, hau oben aufs Maul, genau. Also, um Gottes Willen, nein, also.
Würdest du sagen, es hat sich, wir haben ja gesehen, Frankfurt und Hessen, wir tun ein bisschen was dazu, juhu, aber würdest du sagen, es hat sich politisch was verändert? Kann man sich sicherer fühlen, dass die Politik da was macht? Wir sehen auf Bundesebene, klappt gerade nicht so prickelnd, nennen wir es mal.
Ja, also man könnte wesentlich mehr machen. Man muss wesentlich mehr machen. Natürlich ist die Frage, wie setzt man das um? Ja, fairerweise. Zum Beispiel bei der Polizei jetzt, da gibt es extra diese Präventionskurse zum Beispiel. Wie gehe ich mit einer homosexuellen Person, mit einer queeren Person um? Finde ich mega. Ist auch nicht verpflichtend. Finde ich aber auch gut. War nämlich auch eine Diskussion. Weil versetzen wir uns mal in die Lage dieses Polizisten. Nehmen wir mal an, wir haben hier jemanden, der nichts mit der Szene zu tun hat und da vielleicht sogar negativ eingestellt ist. Und jetzt zwingen wir, wenn wir, wegen uns wird er jetzt noch dazu gezwungen, auf so ein Seminar am Wochenende zu gehen. Glaubst du wirklich, dass er uns jetzt plötzlich mag? Nee, dann denkt er sich doch nur, ja, jetzt muss ich wegen den Schwuchteln nochmal in eine Schulung gehen. So. Daher finde ich das ganz fair, dass es auf freiwilliger Basis ist, aber es wird sich Stück für Stück durch die Mannschaften durchverbreiten. Das wird kommen. Aber nichtsdestotrotz, es muss viel, viel, viel mehr gemacht werden. Das reicht hinten und vorne nicht. Wir haben aktuell, finde ich, keinen großen Rückschritt, aber es ist aber auch kein Fortschritt, ehrlich gesagt. Und das darf so nicht bleiben. Weil, ja, das Thema wird immer prekärer und die Gewaltbereitschaft wird auch immer mehr. Und das bereitet auch mir Sorgen. Und das ist so ein Punkt, da, wie die Politik immer verfährt, das hat sich da sehr geil gezeigt, finde ich. So ein richtig schillerndes Beispiel. Es wurde nach der Verhandlung, nachdem das alles abgeschlossen war, wurde ein Ausschuss gegründet, zu dem ich persönlich eingeladen wurde. Jedes Mal. War eine Arbeitsgruppe, wo es wirklich nur darum geht, wie können wir Präventivmaßnahmen treffen. Ins Leben gerufen von Politikern. Auch mit der Frau Eskandari-Grünberg damals, ist ja immer noch da, und eine ganze Menge Sozialarbeiter. Das heißt, in diesem Raum saßen locker 50 Leute mit dem Polizeipräsidenten zusammen, von denen vielleicht 7 bis 9 in der Szene unterwegs sind regelmäßig. Und genau so sind die Ergebnisse. Man macht hier dann eine Kleinigkeit und da eine schöne Feier, wo man halt schön posieren kann mit Foto und allem. Natürlich, ne, sieht geil aus. Aber was bringt das denn faktisch?
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja jetzt in Frankfurt diesen Pride Month. Also,
Ja.
den gibt es zwar überall, aber in Frankfurt ist es ja nochmal ein bisschen anders mit, wir verteilen uns in der Stadt kunterbunt. Das ist natürlich für die Sichtbarkeit schön,
Ja.
aber das ist dann wieder nur ein Tag.
Genau.
CSD in Frankfurt haben wir auch 3 Tage, beziehungsweise 4 Tage. Das ist eine krasse Sichtbarkeit, das muss man wirklich
Ja,
sagen.
ja.
Aber was ist mit dem Rest?
Ja. Wobei selbst da, der CSD wurde ja jetzt an den Main verlegt, der ist ja jetzt nicht mehr auf der Konstablerwache, im Zentrum der Gesellschaft, wo er ja eigentlich hingehört, mehr oder weniger, ne?
Ja,
Also,
nur man muss auch da, dann denkt man sich, ich denke mir an dieser Stelle, okay, wenn wir es noch nicht mal auf einer Straße mit Sicherheit hinbekommen. Ich war früher auch auf dem CSD in Frankfurt, ich gehe nicht mehr auf den CSD in Frankfurt.
Echt?
Nee, einfach so verschiedenste Aspekte, seitdem Corona angefangen hat, gehe ich nicht mehr auf den CSD nach Frankfurt, weil ich so ein Unwohlgefühl habe. Ich habe früher gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich bin mit 13, 14, 15 auf den CSD Frankfurt gegangen und habe mir nichts dabei gedacht.
Süß.
Ich war mit Freundinnen unterwegs und keine Ahnung, ich hatte hier so auf der Wange einen Regenbogen drauf. Mir nichts dabei gedacht.
Süß. Der süße Sven.
Ja, heute würde ich das nie wieder machen, um ehrlich zu sein. Nie wieder
Okay.
würde ich an die Konsti gehen.
Okay.
Mit der U-Bahn fahren im besten Fall noch. So, ich komme aus Frankfurt, aus einer Weststadt. Ja, Prost Mahlzeit. Also man fährt dann von der Konsti zur Nordweststadt. Also da hast du ein und das gleiche Hassgefühl, um ehrlich zu sein.
Was dich
Und
umgibt,
ich musste auch durch sehr viele dunkle Orte
ja.
bei mir in der Heimat. Und das war würde ich heute nie wieder machen. Habe ich mir damals nichts bei gedacht.
Sehr risky, ja.
Hier auch, ich darf im wunderschönen Taunus leben, ja, das ist schön.
Mhm.
Aber auch hier gibt es Orte, wo ich sage, würde ich jetzt nicht machen.
Ja, klar.
Und deshalb ist es echt so ein Gefühl von, oh, wie sicher fühle ich mich. Ich würde nicht sagen, dass ich mich unsicher fühle in einem, ich darf durch ganz Deutschland reisen,
ja,
aktuell. Es gibt wirklich viel, viel schlimmere Städte.
Ja,
wir haben,
ja,
definitiv. Ich war jetzt vor zwei, drei, vor ein paar Wochen in Pirna.
Aha.
Das ist die erste Stadt, die einen AfD-Bürgermeister hat.
Ach du liebe Zeit. Okay.
Und da muss man von Queerness gar nicht sprechen.
Okay.
Also er ist nicht AfD-Bürgermeister, aber er ist der AfD sehr, sehr nah.
Okay.
So verkaufen sie es alle.
Mhm.
Da muss man schon drüber nachdenken, wie sicher fühle ich mich.
Mhm.
Ich bin selbst CSD-Leiter, mache das auch super gerne, ich stehe dafür ein, aber auch ich achte darauf, wie kommt mein Team nach Hause?
Ja.
Wie kann ich das höchste Sicherheitsgefühl nur vermitteln am Tag selbst?
Ja.
Sei es in Zusammenarbeit mit der Polizei, sei es mit einem Sicherheitsdienst. Das ist schon wirklich viel, viel,
ja,
was dahinter steckt, um allen ein sicheres Gefühl zu geben. Deshalb ja, politisch muss einfach definitiv was passieren. Es gibt zum Glück Ausschüsse, die da sehr viel drüber diskutieren aktuell wieder. Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten ein Interview zum Thema, hey, wie sicher sind CSDs? Wir wollen da im Ausschuss drüber sprechen. Macht das mal.
Ja.
Aber nicht nur drüber sprechen, sondern ändert etwas.
Richtig. Du musst halt auch mal ins Doing kommen, nicht immer nur reden. Und ich gebe dir absolut recht, wenn ich überlege, was wir die letzten 15 Jahre hier durchgemacht haben, was das für ein Wandel war.
Mhm.
2010, ich erinnere mich noch dran, da konntest du voll gestylt als Drag Queen vom Nachtleben an der Constabla rüber ins Pink laufen, quer über die Consti. Die ist nichts passiert. Wenn du das heute tagsüber machst, wird es schon gefährlich.
Ja.
Ja? Also, und so haben sich die Zeiten verändert. Und das ist halt so ein Punkt. Auch nachdem das, was mir passiert war, habe ich von vielen Freunden erfahren, ja, ab sofort nehme ich immer so ein Taschenmesser mit oder ein Messer oder nehme auch Pfefferspray mit und so. Also, weil, muss man ja auch fairerweise sagen, ich würde mich jetzt nicht als der auf den ersten Blick erkennbare Schwule bezeichnen. Ja? Also ich war nicht irgendwie gestylt oder sowas, sondern ganz normale Klamotten. So aus wie jeder andere. So, und nur weil ich da so neben dem gestanden habe und wir uns so ein bisschen angeguckt haben und geredet haben, das hat gereicht. Das musst du dir mal geben.
Ja.
Das hat gereicht. So, der hatte so einen Regenbogenturnbeutel. Okay, das hat gereicht dafür. Also,
da muss man gar nicht viel drüber nachdenken, wenn es mehr gewesen wäre.
Ja.
Also dann wäre vielleicht schon das in die Seite hauen deutlich mehr gewesen.
Wir hatten ja auch hier die Electra Payne, die wurde ja mit Pfefferspray angegriffen. Und dann hatten wir noch ein paar andere später, dessen Namen ich auf deren Wunsch nicht nenne. Also es gab weiterhin Fälle und ich glaube, das wird nicht sicherer erstmal jetzt eine Zeit lang, wenn es so weitergeht wie bisher. Da muss was gemacht werden.
Ich hoffe es definitiv, dass was gemacht wird. Und dadurch, wenn wir mit was Positivem ja enden wollen, das ist ja das Schöne. Was würdest du dir denn wünschen, was deine Zukunft für queere Menschen betrifft? Was soll sich ändern? Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, mehr Sicherheit, ja. Was würdest du dir gerade für die Frankfurter Szene wünschen, in der du ja dein Nachtleben verbringst?
Ja.
Was würdest du dir wünschen?
Also ich würde mir wünschen, tatsächlich bessere Lichtkonzepte, dass wir belichtetere Straßen haben. Wäre ganz cool. Weiterhin mehr Polizeipräsenz und dass die Türsteher auch mal geschult werden.
Mhm.
Das wäre auch mal ganz gut. Dass die Hand in Hand auch mit der Polizei zusammenarbeiten. Ja? Weil es gibt auch immer wieder den Vorfall, dass irgendjemand was macht, verzieht sich dann in den Club und dann sagt die Security, nö, wir haben hier Hausrecht. Und dann wird er mit der Polizei rumgestritten. Also das sind so Sachen, das darf gar nicht zur Verhandlung stehen eigentlich. Und das ist jetzt mal ganz bewusst ein Stein auf die Justiz geworfen. Die Justiz ist ja letzten Endes die Gewalt, die das umsetzt und für die Sicherheit sorgt, mehr oder weniger. Und die Justiz muss uns zeigen, dass sie uns beschützen will und dass sie es auch kann, indem sie verdammt nochmal durchgreift.
Mhm.
Und nicht immer, wir geben ihnen noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance. Das da wird leider generell, egal ob das jetzt gegen Queerfeindlichkeit, gegen Hasskriminalität oder sonst etwas, ob das gegen Frauengewalt ist, wenn das, keine Ahnung, Vergewaltigung ist, da muss viel härter durchgegriffen werden. Punkt. Die Zeiten haben sich geändert und man muss halt durchgreifen an der Stelle, um zu zeigen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das würde auch viele schlimmen Dinge mehr verhindern oder sagen wir mal Täter hemmen. Mehr oder weniger, dass es erst so weit kommt. Und ich glaube, das würde helfen. Und ansonsten, was ich jedem raten kann, geht niemals alleine nach Hause. Immer zu zweit.
So traurig es ist, ich wollte gerade sagen, immer zu zweit oder zumindest mit jemandem telefonieren, das reicht ja auch schon.
Genau.
Sodass man jederzeit irgendwie sagen kann, ich habe es immer ganz gerne so, wenn ich allein unterwegs bin, telefoniere ich in der Tat. Ja. Und mein Mann hat meinen Standort.
Ja.
Jederzeit.
Genau, gibt es ja bei Apple auch zum Beispiel, wo ist, dass man es freischalten kann, wo bin ich gerade. Es gibt auch für die Leute, die Android haben, dieses 360 Grad oder so, heißt das, Familie oder so. Das ist auch ganz geil, da kann man sogar einen Notruf senden, wenn was ist, das ist ganz geil. Ja, also das sind Sicherheitsmaßnahmen, die man einfach treffen sollte. Lieber haben und nicht brauchen als andersrum. Ne?
Ich wollte gerade sagen, und es gibt, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe meine Familie, mit meiner Familie möchte ich gerade nicht telefonieren, weil die wissen nicht, wo ich bin. Freunde haben alle gerade keine Zeit. Es gibt auch trotzdem noch Nummern, die man anrufen kann, die einem beim Nachhauseweg unterstützen. Mit denen kannst du einfach quatschen. Die sind die ganze Zeit da, bis du wirklich wohlbehalten dort angekommen bist, wo du ankommen möchtest. Das sind fremde Menschen, die labern mit dir über Gott und die Welt, was super schön ist und wollen einfach, dass du sicher ankommst. Es gibt ganz, ganz tolle Angebote, die ich auch sehr gerne noch in die Caption reinschreibe, sodass jeder das nochmal nachschauen kann.
Ja, lies die Caption.
Definitiv. Dann, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit mir diese Folge hier aufgenommen hast. Und dann hoffe ich mal, dass die Politik sich ändert und dass du weiterhin so laut bist für die queere Szene.
Danke. Drücken wir die Daumen. Hat mich sehr gefreut. War mir eine Ehre.
Dankeschön.